Wir hatten uns vor der Pause noch beschäftigt mit dem Ausdruck in Matthäus 24, Vers 30. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass dieser Ausdruck im Griechischen, alle Stämme des Landes, oder Fußnote der Elberfelder, alle Stämme der Erde, genau dem Wortlaut entspricht in 1. Mose 12, Vers 3, in der griechischen Übersetzung der Septuaginta. Und das ist der gleiche Wortlaut, eigentlich darauf habe ich speziell hingewiesen vor der Pause, in Offenbarung 1, wo wir gelesen haben, siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels. Und es werden wehklagen alle Stämme der Erde. Und damit ist also wichtig, hier ist der genau gleiche Ausdruck auch. Also man sollte übersetzen, alle Stämme der Erde. Denn in 1. Mose 12, Vers 3 geht es darum, dass Gott verheißt, dass alle Völker und Stämme der Welt eben gesegnet werden durch Israel. Nicht durch Israel als Nation, sondern durch Israel, das Volk, aus dem der Messias, der Erlöser, kommen sollte. Und Offenbarung 5 macht nämlich klar, dass der Herr Jesus Menschen rettet aus allen Nationen, das ist die größte Einheit, allen Völkern, allen Stämmen und allen Sprachen. Das ist wunderbar. Es heißt aber nicht alle Menschen. Allversöhnung gibt es keine. Das ist eine Irrlehre. Die Bibel macht klar, obwohl Gott alle Menschen retten möchte, 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber das ist das, was Gott wünscht. Und wenn der Mensch aber störrisch widersteht, wie das Römer 2, Vers 5 sagt, dann geht er eben verloren. Und die Bibel macht klar, es werden Menschen verloren gehen. Aber es werden Menschen gerettet werden aus allen Nationen, allen Völkern. Man zählt übrigens heute etwa 10.000 verschiedene Völker. Rund 200 Nationen. 10.000 Völker und dann eben die unzähligen Stämme und man zählt weit über 7.000 Sprachen, ohne die Dialekte zu zählen heute. Und es gibt manchmal Sprachen, die nur von ein paar hundert Menschen noch gesprochen werden. Aber wunderbar, aus allen Sprachen, allen Stämmen werden Menschen gerettet. Aber hier geht es jetzt darum, eben, dass die, die das Heil nicht angenommen haben, aber aus allen Völkern und Stämmen werden sie wehklagen, wenn der Herr Jesus kommt. Und dann habe ich ja noch etwas ausgelassen. Wir haben davon gesprochen, die Sonne wird sich verfinstern. Der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne, das heißt Meteore, werden vom Himmel auf die Erde in verheerender Weise runterfallen. Und dann ein ganz besonderes Zeichen am Himmel wird erscheinen, das hier nicht näher umschrieben wird. Und dann kommt der Herr Jesus. Und weiter ist aber noch der Ausdruck in Vers 29, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das bedeutet, dass also die Ordnungen des Himmels, die dem Weltraum Stabilität geben. Nicht wahr? Überall, wenn wir ins Weltall schauen, sehen wir Ordnung. Man sieht die Sonne umkreist von Planeten, Planete umkreist von Monden und dann aber noch viele, viele andere Sonnensysteme, die zusammen eine Galaxie bilden. Nicht wahr? So eine Spiralgalaxie, zu der wir auch gehören. Und dann ist es so, durch die neue Forschung ist klar geworden, dass es wiederum größere Haufen gibt von Galaxien. Und die sind wieder eingeordnet in Superhaufen, dass das ganze Weltall durchstrukturiert ist. Und wir haben auch Hinweise darauf, die Rotverschiebung, die man so deuten kann, dass das Weltall sich ausdehnt. Und das wird bestätigt durch die Bibel. Denn wir haben eine ganze Serie von Stellen, wo es heißt, dass Gott den Himmel ausbreitet, ausspannt. Aber im Zusammenhang mit dem sechsten Siegel in der Offenbarung wird etwas ganz Eigenartiges gesagt. Schlagen wir auf, Offenbarung 6. Da wird die Sonne auch schon verdunkeln, noch bevor diese Verdunkelung erfolgt, von der wir jetzt gerade in Matthäus 24, gerade unmittelbar von dem Kommen des Herrn, die Rede war. Das sind auch Wehen. Also Dinge, die sich nicht nur einmal ereignen, sondern Wiederholungen. Lies du bitte, Max, Offenbarung 6, Verse 12 bis 14.
Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt.
Ja, also wie gesagt, das klingt ja sehr ähnlich wie Matthäus 24, wo wir gelesen haben in Vers 29. Aber Vers 29 macht ganz klar, nach der Drangsal jener Tage. Aber das sechste Siegel, das ist noch innerhalb der sieben letzten Jahre. Und zwar sogar noch vor der Drangsal. Es ist nämlich so, das siebte Siegel wird die große Drangsal eröffnen. Und das siebte Siegel besteht inhaltlich aus sieben Posaunengerichten, wobei der Inhalt der siebten Posaune wird sein, sieben Schalengerichte. Und erst dann kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber eben, wie gesagt, diese Zeichen haben Wehencharakter. Und darum geschieht das nicht nur einmal. Wir haben auch hier die Sterne, die da runterfallen, wie ein Feigenbaum geschüttelt vom starken Wind. Das sind Meteore, die auch beim sechsten Siegel schon runterkommen. Aber dann nach der Drangsal, auch dort, verstehen wir, das wird verheerend sein. Die NASA übt ja schon. Wie kann man Meteore, bevor sie runterfallen auf die Erde, wie könnte man die eben in ihrer Bahn verändern? Ja, das ist ein gefürchtetes Szenario. Und zu Recht, denn das wird wirklich eine furchtbare Not für die Welt werden in der Zukunft. Ja, aber warum habe ich diese Stelle jetzt lesen lassen? Wegen Vers 14. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Ich glaube, eine Buchrolle ist gemeint eben eine Schriftrolle, die man aufrollen, zurollen kann. Das ist das Gegenteil von Expansion, wenn man die Schriftrolle zusammenrollt. Und jetzt will ich noch etwas zeigen und dann kommt man, hoffe ich, nachher draus, worauf ich hinaus will. Schlagen wir mal auf Psalm 104. Liest du, Max, Verse 1 und 2. Es geht um Vers 2.
Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn.
Das ist jetzt eine von diesen Stellen in Hiob, wiederholt in Jesaja, die sagen, dass Gott den Himmel ausdehnt, ausspannt. Und zwar wie eine Zeltdecke. Wie sehen Zeltdecken von Beduinen aus? Aus schwarzem Ziegenhaar, typisch die Zelte Kedars, zum Beispiel im Hohen Lied werden die am Anfang erwähnt, schwarze Zeltdecken. Und wer war schon in einem Beduinenzelt? Ja. Und hast du dann auch mal an die Decke hinaufgeschaut? Da sieht man, das ist ein Gewebe, nicht wahr? Und wenn man durchblickt, sieht man so leichte, ganz leichte, feine Lichtpunkte. Das sieht aus wie ein Sternenhimmel. Schwarz und einzelne Lichter, die so zwischen dem Gewebe durchkommen. Das sieht wirklich aus wie ein gesternter Nachthimmel. Und eben, hier wird gesagt, dass Gott den Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke. Und das drückt eben die Expansion des Weltalls aus. Nicht wahr? Man hat das im 20. Jahrhundert entdeckt. Diese Hinweise, die man deuten kann im Zusammenhang mit der Rotverschiebung als Ausdehnung des Weltalls. Und da hat man sich gesagt, ja, aber wenn das Weltall heute in dem Fall kleiner ist als morgen, dann war es gestern kleiner als heute und so weiter. Ja, aber wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, dann wird das Weltall immer kleiner. Und wenn wir immer noch weiter zurückgehen, am Schluss ist ja alles an einem Punkt konzentriert. Und dann kam die Idee vom Urknall. Aber das mit dem Urknall, das können wir vergessen. Das ist nur ein Weiterdenken ohne Gott. Ja? Aber dass das Weltall sich ausdehnt, das sagt die Bibel. Aber einen Urknall gab es nicht. Sondern natürlich begann die Zeit an einem bestimmten Punkt. Nicht wahr? Beim Urknall sagt man, vorher gab es keine Zeit und keinen Raum. Und plötzlich in einem Punkt sei das Potenzial für die Materie des ganzen Weltalls im kleinsten Punkt entstanden. Und dann habe sich der da entstandene Raum in Überlichtgeschwindigkeit ausgedehnt. Das war der Urknall. Und so sei das Weltall entstanden. Aber die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der erste Vers der Bibel. Und im Anfang bedeutet, dort begann die Zeit. Albert Einstein konnte ja zeigen, dass Raum und Zeit unzertrennlich zusammengehören. Das kann man nicht trennen. Und wir haben das genau im ersten Vers. Im Anfang, da beginnt die Zeit, schuf Gott den Himmel, das ist der Raum, und die Erde. Ja, aber eben kein Urknall, aber die Zeit begann und der Raum wurde auch geschaffen. Und nun wird also gesagt, dass Gott den Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke. Man muss sich vorstellen, eine zusammengerollte Zeltdecke. Aufrollen. Und jetzt sagt Offenbarung 6, und dann beim sechsten Siegel wird der Himmel zusammengerollt wie eine Buchrolle. Ja, das entspricht auch einer Zeltdecke, die man jetzt wieder zusammenrollt. Und das bedeutet diese Erschütterung der Ordnung des Weltalls, dass es also einen Rückschlag geben wird im Weltall, von der Ausdehnung zu einer, ja, das ist der Rückschlag. Also dramatisch, nicht nur die ganze Welt, die Erde, wird erschüttert werden in dieser Zeit, sondern auch das Weltall. Das deutet der Herr Jesus da in Matthäus 24 an. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Gott sagt in Hiob, in diesen Kapiteln, wo er über die Natur spricht, Hiob 38, 39, 40, kennst du die Ordnungen des Himmels? Das sind diese Gesetze, die Gott in der Astronomie eingerichtet hat im Weltall. Und Gott wird da eben zusammenrollen. Also es wird unfasslich sein, diese Zeit, dass sogar das Weltall eben eine solche Erschütterung erfahren wird und dann kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und dann geschieht auch noch was in Vers 31. Lies du nochmals, Max.
Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Ja, was ist jetzt das? Die Auserwählten werden versammelt und Posaunenschall. Und da haben manche gesagt, das ist die Entrückung der Gemeinde. Unmöglich. Warum? Ja, genau. Der Herr holt die Seinen, ja. Und jetzt ist es so, Da wurde dann gesagt, ja, es steht ja im Zusammenhang mit der Entrückung 1. Korinther 15, 51 und folgende. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaune wird es. Das ist die letzte Posaune. Und da wird noch gesagt, das sei eben die siebte Posaune aus der Offenbarung. Und darum sei das falsch zu glauben, die Entrückung geschieht vor der Drangsal. Aha, in dem Fall geschieht die Entrückung nach der Drangsal. Ja, wir haben doch gelesen, Vers 29. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert. Und dann Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen erscheinen. Weiter. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Dann wäre die Entrückung nicht in der Drangsal, wie viele sagen, sondern nach der Drangsal. Und das kann gar nicht die siebte Posaune sein. Warum? Ja, weil die siebte Posaune in der Offenbarung, die findet statt in der großen Drangsal, nicht nachher. Ich war zuerst die sechs Siegel. Das siebte eröffnet die große Drangsal, besteht aber selber aus sieben Posaunen, wobei die siebte Posaune besteht aus sieben Schalen, Offenbarung 16, und erst dann wird in Offenbarung 17 und dann auch 19 das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Also, das ist nicht die siebte Posaune. Aber die sagen dann, aber es ist die letzte Posaune. Okay. Nur, der Ausdruck die letzte Posaune war ein bekannter Ausdruck damals für die Posaune des Aufbruchs. Die römische Armee kannte drei Posaunen. Die erste Posaune war Lager abbrechen und dann zweite Posaune, man musste sich in Reihe und Glied aufstellen und schließlich die letzte Posaune war die Posaune zum Aufbruch. Bei der letzten Posaune, das war klar, das ist die Posaune als Signal des Aufbruchs. Wir gehen nach Hause. Aber jetzt sehen wir hier nochmals eine Posaune. Und zwar nicht die siebte Posaune in der Offenbarung, aber nochmals eine Posaune. Und wir können ganz genau wissen, was das bedeutet. Aber noch etwas zuerst zur Übersetzung. In der Elberfelder heißt es, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und da gibt es die Fußnote, die sagt, mit großer Posaune. Ich hatte ganz am Anfang bei der Revision der Elberfelder CSV mitgearbeitet und nachher nicht mehr. Aber hätte ich bis zum Schluss mitgearbeitet, dann hätte ich gesagt, würde ich jetzt sagen, unbedingt hier ändern. Mit einer großen Posaune. Das steht nämlich so im Grundtext. Er wird seine Engel aussenden mit einer großen Posaune. Und sie werden die Auserwählten versammeln. Und die große Posaune, die finden wir in Jesaja 27. Schlagen wir mal auf. Es ist echt fantastisch. Und wir sehen, die Bibel ist wie ein Puzzle. Ein Glied setzt sich zusammen mit dem anderen. Aber darum ist es so wichtig, wenn man Prophetie auslegt, muss man alle Kapitel studieren in Jesaja. Und auch darauf achten, welche Abschnitte sind schon erfüllt. Welche sind noch zukünftig? Und auch eben ganz Jeremia studieren, ganz Ezekiel, ganz Daniel, alle 12 kleinen Propheten, die ganze Offenbarung und alle weiteren prophetischen Stellen von 1. Mose bis Offenbarung 22. Und dann muss alles aufgehen wie ein Puzzle. Und es geht auf. Jetzt schlagen wir auf, 27, Vers 13, bitte.
Und es wird geschehen an jenem Tag,
da bitte schon Vers 12, Verzeihung. 12 und 13 gehört zusammen.
Da geschieht es auch an jenem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphratstromes an bis zum Bach Ägyptens und ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israel, eins ums andere. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden, da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten, und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem.
Wow! Eine große Posaune. Und Posaune ist Schofar auf Hebräisch. Die Elberfelder übersetzt immer im Alten Testament Schofar mit Posaune und Chatzotzera mit Trompete. Chatzotzera, das ist die silbrige Trompete aus 4. Mose 10. Das war eine Trompete ohne Tasten, die man nur mit Überblasen spielte. Also die Naturtöne, so wie beim Alphorn. Der unterste Ton, dann eine Oktave, wenn man überbläst, wieder überbläst, 5 Töne höher, dann 4 Töne und so weiter. Dann kommt die Obertonreihe und da kann man auch Melodien spielen damit. Ja, das hat der Schöpfer so eingerichtet. Das wäre die Chatzotzera. Und jetzt kann man sich einfach merken bei der Elberfelder, wenn Posaune steht, dann steht Schofar. Wenn Trompete steht, dann steht Chatzotzera. Im Neuen Testament ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es nur ein Wort, Salpinx. Und Salpinx wurde verwendet, um Schofar zu übersetzen und auch Chatzotzera. Also man muss aus dem Zusammenhang herausfinden, an welcher Stelle Schofar gemeint ist im Neuen Testament und wo Chatzotzera, die silberne Posaune. Übrigens, am Titusbogen in Rom sind ja vom Triumphzug nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels noch Tempelgeräte abgebildet, die Römer eben als Kriegsbeute mit nach Rom genommen haben. Da sieht man Teile vom Schaubrottisch, einen siebenarmigen Leuchter und man sieht auch sieben Posaunen. Und daraus kann man ableiten, das waren etwa Posaunenlänge 1,80 Meter. Ja. Und da haben wir ja auch wieder so nachgebildet für das Tempelinstitut in Jerusalem, das ja die Tempelgeräte für den dritten Tempel bereitstellt. Also die sind auch wieder bereit. Es gibt dort im Tempelinstitut, ich habe gerade vor kurzem eine Führung gemacht, dort, und da gibt es auch kürzere. Und die haben wir hier aufgrund von Münzen, die man eben entdeckt hat in Israel, wo kleinere solche Trompeten abgebildet sind. Es gibt also kürzere und die langen. Und wir können sagen, zum Beispiel die sieben Posaunen in der Offenbarung, damit ist nicht Schofar gemeint, sondern die silberne Trompete. Warum? In der Offenbarung werden ja ganz viele Tempelgeräte erwähnt im Himmel. Und es ist so, dass, und auch der himmlische Tempel wird erwähnt. Und dann ist es so, dass im Zusammenhang mit dem Opferdienst in Jerusalem hat man dann jeden Tag sieben Signale gegeben mit den silbernen Posaunen. Also die sieben Trompeten waren ein fester Begriff im täglichen Gottesdienst im Tempel. Und das waren eben nicht Schofarhörner, sondern die Trompeten, die silbernen Trompeten. Und so muss man verstehen, die sieben Posaunen, das sind die sieben silbernen Trompeten. Genauso wie die sieben Schalen, da muss man sich darunter vorstellen, das sind goldene Opferschalen, die man verwendete, um das Blut aufzufangen. Auch das Wort für Schale dort wird in der Septuaginta für Opferschalen verwendet. Ja, das hilft uns, die Dinge noch besser zu verstehen. Aber jetzt hier in Jesaja sehen wir, da geht es um eine große Posaune, ein großes Schofar, das gestoßen wird. Und wer wird versammelt? Nach Jesaja. Israel wird versammelt. Das ist nicht die Gemeinde. Und wohin werden die gesammelt?
Auf den heiligen Berg, Jerusalem.
Ja, nicht in den Himmel. Bei der Entrückung geht die Gemeinde in den Himmel. Nicht nach Jerusalem. Da gibt es nicht nochmal eine Israelreise. Nachher schon. Wenn der Herr mit allen Heiligen kommt, wie Zacharia 14 sagt, wenn er seine Füße werden auf jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann gibt es wieder eine Israelreise. Aber eben, da geht es um die Versammlung von dem Überrest Israels, der noch im Ausland sein wird. Und hier konkret wird erwähnt, eben Bach Ägyptens und Assyrien, das Nordirak. Ja? Da werden irakische Juden ausdrücklich heimgeführt werden. Das freut mich natürlich besonders, weil in meiner mütterlichen Linie beim Gentest der mitochondrialen DNA habe ich viele Treffer, gerade mit orientalischen Juden aus Irak. Ja, aus Assyrien. Nämlich aus Kurdistan. Das ist das Assyrien der Bibel. Ja, aber die werden dann versammelt werden zum Heiligen Berg, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und jetzt verstehen wir, diese Auserwählten da in Matthäus 24, 31, das sind die Auserwählten aus Israel. Es gibt solche, die sagen, Auserwählte, das ist die Gemeinde. Ja, natürlich sind die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, die werden auch genannt Auserwählte. Gott hat in seiner Vorkenntnis von Ewigkeit her gesehen, wer wird einmal seinem Ruf folgen, wenn er zur Bekehrung ruft. Und er hat gesehen, die will ich, die sollen zur Gemeinde gehören. Das ist die Auserwählung der Gläubigen der Gemeinde. Aber er hat auch Gläubige erwählt aus Israel. Das sind die Auserwählten Israels. Und darum muss man nicht plötzlich denken, Auserwählte, das ist die Gemeinde. Oder wir hatten vorhin Vers 24, es geht ja da um die Drangsal, im Zusammenhang. Und der Herr sagt, Zeichen und Wunder, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Dann ist das nicht automatisch die Gemeinde. Das bezieht sich auf die Gemeinde und auch auf die Gläubigen aus Israel. Und in der Drangsal eben dann nur auf die aus Israel. Und Vers 31 auch, die Auserwählten, das sind die Erlösten des Überrestes von Israel. Und es ist so, erst ganz am Schluss werden alle, die noch im Ausland sind, ins Land Israel versammelt werden. Ezekiel 39, Vers 28. Da wird der letzte Angriff von Rosch, von Russland mit seinen Verbündeten beschrieben. Und das ist wirklich der letzte Angriff. Warum? Weil, wenn dieser Angriff passieren wird und Gott diese Heere aus dem äußersten Norden mit all ihren Verbündeten aus drei Kontinenten, nämlich Asien, Afrika und Europa, werden da erwähnt in Ezekiel 38, 39, wenn er sie vernichten wird durch Feuer vom Himmel auf den Bergen Israels, die sind ja hauptsächlich im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland, dann sagt Gott in Ezekiel 39, Vers 7, liest du noch?
Vers 7.
Ja.
Und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr, der Heilige in Israel bin.
Ja. Also wenn Rosch vernichtet wird von Gott, dann sagt Gott, von jetzt an lasse ich es nicht mehr zu, dass mein Name entweiht wird. Aber manche haben gesagt, der Angriff von Russland, das ist ziemlich das Nächste, was kommen wird. Russland wird nächstens Israel angreifen. Das ist falsch. Weil, wenn das jetzt geschehen würde, dann müsste ja noch alles das kommen in der Offenbarung, was noch nicht erfüllt ist mit den Siegeln, Posaunen und Schalen. Und dort wird ja ständig gesagt, wie der Name Gottes gelästert wird, wie der Name Gottes gelästert wird. Das geht gar nicht. Hier sagt Gott, wenn das geschehen ist, dann lasse ich nichts mehr zu. Das wird ganz, ganz am Schluss sein. Und was kommt dann ab Kapitel 40? In Ezekiel, dann kommt der neue Tempel des tausendjährigen Friedensreiches. Die neue Landverteilung. Kapitel 40 bis 48 endet mit dem perfekten Zustand der Wiederherstellung Israels und Jerusalems im tausendjährigen Reich. Aber jetzt der langen Rede kurzer Sinn. Worauf ich hinaus will, ist Hesekiel 39, Vers 28.
Daran sollen sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse.
Vers 29.
Und ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott der Herr.
Aha, jetzt sehen wir, es wird eine Heimführung der Juden geben, ganz am Schluss. Und zwar so, dass es keine Juden mehr im Ausland geben wird. Es hat schon Leute gegeben, die haben gesagt, das mit der Endzeit könnt ihr vergessen. Es ist ja erst ein Teil von Juden im Land. Es gibt ja noch so viele Juden in allen möglichen Ländern. Die müssten ja zuerst zurückkehren, erst dann kann Jesus Christus kommen. Falsch. Die Prophetie macht klar, dass ein Teil zurückkehren musste, was geschehen ist, Millionen aus allen 5 Kontinenten, aber nicht alle. Die letzten werden erst gerade vor dem tausendjährigen Reich noch geholt werden, nämlich mit der großen Posaune. Und dann kommt Hesekiel 40 bis 48, der perfekte Zustand, das tausendjährige Reich. Und interessant, jetzt haben wir doch gelesen zweimal, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist ein Refrain Hesekiel. Ich habe das mal ausgezählt, mit allen Variationen. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und noch mehr. Alle Variationen zusammen, wie in der Musik, ein Thema mit Variationen, 77 Mal. Aber in Kapitel, verteilt in Hesekiel, ja, über die Kapitel 1 bis 39. Aber 40 bis 48, kein einziges Mal mehr. Was ist das? Und dann kommt der Gedanke, das muss ja so sein. In Jesaja 11 wird das tausendjährige Friedensreich beschrieben, wie der Herr Jesus regieren wird und der Löwe wird Stroh fressen und oder Heu fressen und das Lamm wird nicht mehr gefährdet werden von bösen Tieren. Das tausendjährige Reich, und dort heißt es, die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Dann wird nicht mehr gelten, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Weil alle werden den Herrn erkennen. Und darum braucht es das in Hesekiel 40 bis 48 nicht mehr. Das letzte Mal kommt es gerade noch vor, am Schluss 39, wo es darum geht, dass der Herr alle aus Israel, die noch im Ausland sind, dann versammeln wird als gläubiger Überrest nach Jerusalem. Das ist die große Posaune, das ist nicht die Entrückung. Aber eben, man muss das verknüpfen mit all diesen Stellen, und wenn man das nicht macht, das erklärt, warum es so viel Chaos gibt im Internet zum Thema Prophetie. Weil sich manche nicht die Mühe machen, das so, das ganze prophetische Wort so systematisch zu studieren und zusammenzusetzen, dass es wirklich dann auch aufgeht. Aber so geht's auf. Und da sehen wir, eine Stelle wirft Licht auf die andere Stelle. Und jetzt möchte ich noch schließen mit Vers 32 und 33.
Eine Frage, ja, zu der Jesaja-Stelle, Kapitel 27, da war die, Angeber vom Euphratstrom bis zu dem Bach Ägyptens.
Ja.
Was ist mit Bach Ägyptens gemeint? Also Bach ist noch was Kleines.
Ja. Hebräisch Nachal Mitzrayim meint ein Wadi. Nachal entspricht arabisch Wadi, das ist ein Winterbach. Das ist also nicht der Nil. Der Nil wäre Nahar Mitzrayim. Das kommt vor in 1. Mose 15. Gott sagt, die Grenzen Israels im tausendjährigen Reich werden sein vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Das ist der Nil. Aber der Bach Ägyptens, das ist das Wadi El Arish, das heute ganz nahe fließt, in der Nähe von der Grenze, heute zwischen Ägypten und Israel. Ja, genau. Und dieser Bach Ägyptens kommt noch an anderen Stellen vor. Aber man muss klar unterscheiden. Ja. Aber wenn ich noch ganz kurz darf, irgendwie ist es noch nicht fertig für mich. Vers 32, aber ich habe versprochen letztes Mal, ich mache nicht mehr sowas wie letztes Mal. Vers 32, liest du noch kurz.
Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn der Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist.
Danke. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Manche würden sagen, das ist Israel. Ja, das werden wir nächstes Mal anschauen. Die Bedeutung vom Feigenbaum für Israel. Aber jetzt wollen wir zuerst schauen, was wirklich direkt da steht. Der Herr Jesus sagt einfach, schaut den Feigenbaum an. Wenn plötzlich wieder da Flüssigkeit fließt in den Zweigen und Blätter erscheinen, dann weiß man, jetzt kommt der Sommer. Ganz einfach. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn ihr dies alles seht, er spricht jetzt nicht von Israel, davon wird nächstes Mal noch die Rede sein, aber einfach diese Zeichen, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Das heißt, wir müssen erkennen, anhand dieser Zeichen, die heute so deutlich sind und die wir letztes Mal noch ausführlicher betrachtet haben, was da alles geschehen ist von 1882, nicht wahr, bis heute, müssen wir wissen, jawohl, die Wiederkunft Christi als König der Welt steht vor der Tür. Und wenn das vor der Tür steht, die Entrückung erst recht, denn die muss ja mindestens 7 Jahre vorher noch stattfinden. Das ist eigentlich die erste Bedeutung dieses Gleichnisses. Aber es kommt noch mehr dazu. Und hier steckt noch ein Wortspiel dahinter. Sommer heißt auf Hebräisch Kaiz. Und Ende, Endzeit, Ketz. Ketz, Kaiz. Man schreibt es fast gleich. Und so ist es eben ein Wortspiel, der Jesus sagt in dem Feigenbaum, wie man erkennt, dass der Sommer da ist. Und Sommer klingt in hebräischen Ohren gerade an Endzeit an. Ja? Und es geht wirklich darum, dass dieser Sommer repräsentiert eigentlich die endzeitlichen Ereignisse des Kommens des Herrn Jesus und die werden eben durch diese Endzeitzeichen klar gemacht, dass das alles jetzt nahe an der Tür ist. Der Herr kommt als König und er wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Jetzt muss ich aber aufhören.
Diese Ereignisse als Wehen beschrieben werden, dass die Geburt des Kindes eine die Wiederkunft des Herrn ist.
Ja.
Die Geburt eigentlich, weil er Wehen gesprochen ist, ist die Geburt eigentlich angezeigt.
Ja, also genau, diese Zeichen sind ja verglichen mit Wehen. Und wenn die Wehen eben im Gang sind, am Schluss kommt ein kleiner Mensch in die Welt. Aber das weist ja hin auf eben die Endzeit. Und wer kommt dann in die Welt? Der Sohn des Menschen. Das ist die Parallele, ja? Schwangerschaft und Endzeitzeichen sind die Wehen. Und am Ende dieses Zeitalters, in dem wir leben, haben wir jetzt diese Wehenzeichen. Und das bedeutet, bald kommt der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels in diese Welt. Also auch da ist das Bild mit dem, was es eben vorstellt, so wunderbar übereinstimmend. Ja, wir wollen noch miteinander schließen.